Jeder hat seine Meinung und das nennt er dann seine Wahrheit. Und dann haben wir genau das, was Relativismus heißt. Ihr sagt, das ist meine Wahrheit, das ist deine Wahrheit, jedem seine Wahrheit. Wenn man sich davon zu sehr beeindrucken lässt, dann meint man, es gäbe keine Mehrzahl von Wahrheiten. Und deswegen finde ich so wichtig, dass genau davon in dieser Enzyklika die Rede ist. Johannes Paul II. Spricht davon, dass es die Wahrheiten gibt. Und dann gibt es darunter zum Beispiel philosophische Wahrheit. Und die philosophische Wahrheit gibt es nochmal in der Mehrzahl. Wahrheiten. So wiederholt die Stimme aus dem Dornbusch, die sagt nicht, ich bin der Gott der Väter Abraham, Isaac und Jakob. Sondern wenn Sie die Stelle im Urtext lesen, wird viermal Gott gesagt. Ich bin der Gott deiner Väter. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Nicht als ob es vier Götter wären. Vier Erscheinungsweisen, vier Weisen, wie Gott jeweils da ist. Und er ist natürlich auf unendlich viele Weisen da. Ebenso viel, wie es Menschen gibt. Genau das gehört dort nochmal hinein. Also, der Plural taucht hier wieder auf. Es gibt das tatsächlich, dass das hingehört. Und deswegen hat auch Mose ja nicht so einen unmittelbaren Zugang zu dieser Wahrheit. Stellen Sie sich vor, der Mose hätte nichts gewusst von Abraham, Isaak und Jakob. Weil er gesagt hat, was soll ich mit dem Religionsunterricht? Ich warte, bis ich meine Privaterfahrung mache. Nur weil er wusste von diesen Geschichten, kann er diese Antwort verstehen, die ihm gegeben wird. Man kommt nicht einfach alleine für sich zur Wahrheit. Ich habe im ersten Moment gesagt, Wahrheit ist die Wirklichkeit, das Dasein der Wirklichkeit bei jeweils dem Einzelnen. Aber der Einzelne kommt nicht allein dadurch zu weit, sondern dass er zugleich mit anderen darauf hinschaut. Mose weiß, dass er es zu tun hat mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das sagt auch etwas über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, was damals der Abraham natürlich nicht wissen konnte. Der Gott Abrahams ist der, der sein Volk nicht allein lässt und jetzt dem Mose erscheint. Nicht bloß Abraham sagt etwas über Moses, sondern Mose sagt etwas über Abraham. Wir stehen also in der Wahrheit in dieser Gemeinsamkeit. Und deswegen gilt jetzt hier ein Wort Nietzsches, das ich positiv zitieren kann. Nietzsche schreibt, mit Zweien beginnt die Wahrheit. Einer alleine kommt überhaupt nicht auf die Idee, von Wirklichkeit oder Wahrheit zu reden. Ihm begegnet, was ihm begegnet, und was da ist, ist da. Und wenn sich die Dinge ändern, dann ändern sie sich eben. Mal sehen sie rot aus, mal blau, mal gelb, mal rund, mal eckig, wie im Traum. Wundert man sich auch sehr wenig. Manchmal auch, aber an sich wundert man sich beim Wachen mehr über das, dass man sich im Traum nicht gewundert hat, über alles Mögliche. Nein? Dieser Punkt, der dort hineingehört, nein. Ich habe meine Sicht auf etwas und jetzt kommt ein anderer und sagt von demselben was anderes. Dann komme ich überhaupt auf die Idee, zwischen meiner Ansicht der Sache zu unterscheiden und der Sache selber. Wobei das Wort Ansicht zu denken gibt. Ansicht heißt ja in einem ersten Sinn meine Meinung davon. Aber es ist gar nicht so subjektiv. Ansicht ist ja auch die Seite, die mir eine Wirklichkeit zeigt. Kann man objektiv als Ansichtskarte verschicken. Also, um aber einen Unterschied von Ansicht der Wirklichkeit und Wirklichkeit zu machen, muss ich erst jemanden treffen, dem die Wirklichkeit eine andere Ansicht zeigt. Also die Wahrheit kommt nicht daher, wird erkannt, dass zwei das Gleiche sagen, sondern dass zwei vom selben was Verschiedenes sagen. Dass jeder treu zu seiner Erfahrung steht und sie dem anderen mitteilt. Das heißt, ich komme zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, nicht allein durch meine Augen, sondern auch durch meine Ohren, in denen ich höre, was ein anderer mir sagt, was er gesehen hat. Und ich kann mich an die Stelle des anderen gar nicht hinstellen. Das ist der entscheidende Punkt. Nikolaus von Kues, einer meiner Lieblingslehrer, der hat das deutlich gemacht in seiner schönen Schrift von dem Schauen Gottes. Da hat er den Mönchen vom Tegernsee, die eine Schrift über das mystische Gebet von ihm wollten, ein Bild geschickt des sogenannten Allessehenden. Das war damals modern geworden. Man malt so ein Gesicht im Halbprofil und stellt die Augen so. Und dann sieht dieses Bild, wenn man davor steht, jeden an, der davor steht. Und wenn man da so lang geht, begleitet einen der Blick. Man kann das so in Klöstern und Schlössern so erleben, haben Sie wahrscheinlich alle schon gesehen. Und so ein Bild schickt er denen und sagt, die sollen das im Konvent aufhängen und dann drumherum stehen. Und dann werden sie sehen, wie dieses Bild Gottes jeden anschaut, als ob es nur ihn anschaute. Und wenn sich einer bewegt, dann geht dieses Bild, der Blick mit ihm. Ein genialer Gedanke für diese Verbindung von Dasein Gottes und Geschichtlichkeit im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich will auf einen Punkt hinweisen. Wie erkenne ich die eigentliche Göttlichkeit dieses Bildes? Und die eigentliche Göttlichkeit dieses Bildes besteht eben genau darin, in Anführungszeichen, das Bild ist ja nicht göttlich, nicht? Sie verstehen das, ein Bild für. Die Göttlichkeit dieses Bildes besteht darin, dass während es mich so anschaut, als ob es nur mich anschaute, den anderen so anschaut, als ob es nur ihn anschaut. Und jetzt frage ich Sie, wie kann man das erkennen? Also stehen die Mönche alle so brav so in der Runde rum, nicht? Und das Bild schaut mich an und dann sagt der Mitbruder, ja, mich schaut es aber auch an. Und dann sage ich, geh mal zum Augenarzt, das kann nicht sein. Erstmal ist das nicht besonders liebevoll, nicht? Und zweitens bringt es ihn wie mich darum, das zu erkennen, was eigentlich zu erkennen ist. 4 Wochen später, wir stehen wieder im Kreis, ich bin inzwischen in der Tugend fortgeschritten, außerdem ist das andere der Prior, also der sagt, mich schaut das Bild an, dann sage ich, dann gehe ich zum Augenarzt. Auch keine Lösung. Keine Lösung. 3. Versuch, ich stelle mich dorthin, wo der andere steht. Tatsächlich, das Bild schaut uns beide an, aber jetzt steht hier niemand mehr. Sie sehen, es kann gar nicht anders gehen, als dass ich meinen Augen traue und zugleich dem Wort des anderen, das ich nicht nachprüfen kann. Nur aus beidem zusammen. Nicht? Nur aus beidem zusammen, aus Sehen und Hören, gemeinsam kommen wir zur Wahrheit, die unter einer Rücksicht für jeden seine ist, weil keiner gleich ist und nicht jeder von derselben Stelle gucken kann, das aber überhaupt nicht ausschließt, dass es sich um dieselbe Wahrheit handelt. Wie vermeide ich hier den Relativismus? Indem ich kurz sage, es gibt idealtypisch 3 Formen dieser Begegnung. Die erste ist die, ich habe eine bestimmte Erfahrung, ich habe etwas gesehen und der andere ergänzt mir diese Sicht und das tut mir gut. Darum finde ich es sinnvoll, wenn man nicht alleine, sondern zu zweit in eine Ausstellung geht, in einen Film oder irgendetwas, was der eine sieht oder mitnimmt, ergänzt sich durch den anderen. Das ist eine Erfahrung, die wir dauernd miteinander machen. Das ist das Schöne bei Gesprächen. Die zweite Möglichkeit ist, jemand sagt etwas und das, so wie ich es höre, widerspricht strikt meiner Erfahrung. Dann werde ich meine Erfahrung nochmal überprüfen, weil bei Erfahrung ja immer auch eigene Deutung schon mitspielt. Ich überprüfe das, um meine sagen zu sollen. Mein Gewissen verpflichtet mich dazu. Nein, so ist es. Und wenn ich dich richtig verstehe, habe ich dich denn richtig verstanden? Muss ich zu dem, was du sagst, sagen, es ist falsch. Das ist das, was heute die Leute nicht wollen, weil sie sagen, das Leben ist schon so kompliziert, wir müssen es nicht noch komplizierter machen, lassen wir doch jedem seine Wahrheit. Nur, dass dann Wahrheit nur noch Meinung heißt und ich habe keine Möglichkeit, zwischen wahren und falschen Meinungen zu unterscheiden. Das ist ja das Problem, das wir haben und was offenbar auch hinter dem Thema steht, das mir gestellt worden ist. Nein, es gibt die Möglichkeit, dass jemand etwas sagt, wo ich sage, so weit wie ich es verstehe, und du hast mir nochmal bestätigt, bleibe ich dabei sagen, das ist falsch. Und das ist ja niemals bloß theoretisch gemeint, sondern auch praktisch. Abtreibung ist sittlich falsch, was immer Leute erzählen wollen. Und führe gar nicht weiter aus. Der 3. Fall ist der schwierigste. Jemand sagt etwas und das verblüfft mich total. Ich kann es nicht zusammenbringen, unmittelbar mit meiner Erfahrung.